Herzlich willkommen bei Ring the Bell, der Börsen- und Finanztalk, der das Wichtige vom Unwichtigen trennt und hinter die Themen blickt, welche für Anleger wirklich relevant sind.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer, zur neuen Folge von Ring the Bell. Ich, Christian Freihofer, mit mir an meiner Seite Marco Eberle, werden Sie durch die neuesten Entwicklungen auf den Finanzmärkten führen. Vielleicht gleich zum Einstieg. Marco, wie geht's dir und was hat dich seit der letzten Aufnahme, ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen, ferienhalber haben wir es jetzt ein bisschen verschoben. Was hat dich bewegt, wie geht es dir?
Ja, danke vielmals, Christian. Ja, soweit geht es mir sehr gut. Logischerweise, wenn ja die Ferien anstehen. Und ja, bewegt eben. Wir haben jetzt ja nur eigentlich wenige Tage zwischen diesen einzelnen Aufnahmen. Wir kommen zu den Märkten, kommen wir noch. Aber vielleicht mal noch ein kurzes Update vom Podcast-Seite her. Wir sind ja jetzt hier bei der Folge 7, beziehungsweise 6 Folgen sind bereits jetzt live und online. Und ich habe dir die Statistik mitgebracht. Du weißt jetzt hier auch noch nichts von diesem Glück. Aber es sieht so aus, dass wir aktuell rund 230 Subscriber, also Abonnenten haben. Ich würde mal sagen, ein positiver Start. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Aber ich glaube, ja, zumindest geht es mal so ein bisschen über Friends and Family hinaus von den Abozahlen. Ja, und in diesem Sinne natürlich gerne den Podcast auch teilen und weiterempfehlen. Also ich denke, ein guter Start. Ich habe mal gelesen, dass, glaube ich, die meisten Podcasts oder viele Podcasts dann so ab Folge 7 wieder aufhören. Und von dem her haben wir jetzt die Chance, das Ganze ein bisschen weiter durchzuziehen. Ja. Also von dem her, mir geht es gut und ja, cooler Start vom Podcast. Und ich hoffe und glaube, wir bleiben da noch ein bisschen dabei.
Ja, sicher. Also wenn wir sicher von den Ferien, gesund wieder von Ferien zurückkommen, eine 8. Folge gibt's auf jeden Fall.
Genau. Und bei dir, Christian, wie geht es dir und was hat dich so bewegt die letzten Tage?
Ja, mir geht's auch gut. Freue mich auch auf die Ferien. Wirklich guter Zufall, dass wir eigentlich zusammen, also nicht zusammen, aber wir gehen zur gleichen Zeit in die Ferien. Und bewegt, ja, eigentlich nicht so viel, oder? Du hast gesagt, es sind fast 1,5 Wochen seit dem letzten Podcast, also jetzt fehlen uns, wie gesagt, fast eine halbe oder über eine halbe Woche Trading-Tage. Und seit dem letzten Mal ist jetzt nicht so viel passiert. Da gehen wir jetzt nachher natürlich noch ein bisschen in die Thematiken rein. Bewegt nicht so viel. Find's schade, dass heute wieder so schlecht Wetter ist und so der kurze Sommer schon wieder eigentlich fast vorbei zu sein scheint. Aber ja, mal schauen, wie es dann weitergeht die nächsten Wochen. Vielleicht aber trotzdem nochmal so auf die Märkte bezogen oder auch eben generell aufs Leben, ist trotzdem bei dir etwas passiert, bei mir eben nicht, das dich überrascht hat, wo du gedacht hast, das kann doch nicht sein oder super oder schlecht oder irgendwie, gab's da was bei dir?
Ja, also eben ganz generell, ich glaube vor allem die Finanzmärkte, die sind schon, das ist schon extrem, was wir da momentan sehen. Nur in eine Richtung, da kommen wir jetzt noch im Detail darauf zu sprechen. Und eben ansonsten habe ich jetzt mitgebracht mit dem Podcast und du hast heute die Moderation und darum gebe ich an dich zurück im Sinne, dass wir da gleich überleiten können auf die relevanten Punkte zur aktuellen Marktentwicklung. Also starte doch mal da bitte.
Ja, sicher. Da starten wir immer mit dem Topic du jour, also das quasi meist diskutierte Thema in den Medien, auf dem Markt und so weiter. Und mein Eindruck ist da, dass es da jetzt nicht so ein dominantes Thema gibt. Oder Iran ist ein bisschen abgeflaut, kommt immer wieder ein bisschen was, auch jetzt wieder übers Wochenende. Dann kommt ein Proposal von den Iranern, dann sagt Trump wieder, ist nicht gut. Dann schaue ich die Märkte an, ja, Öl ist wieder ein bisschen heute am Montagmorgen ein bisschen höher, Aktien gut. Dollar eigentlich auch nicht groß am Bewegen. Gold hat ein bisschen korrigiert, aber vor allem die Aktien, die Futures in den USA, eigentlich alles solide. Und deshalb, ja, was gibt es Neues? Eigentlich nicht viel seit dem letzten Mal. Oder das Thema war eigentlich die Earnings. Oder wenn wir vom Topic du jour dahin wieder gehen, was vielleicht wirklich relevant ist, und ich glaube, das sind wirklich die Gewinne, die Fundamentaldaten, das hat sich auch seither weiter bestätigt, oder wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, ich habe nicht mehr geschaut, wie viel Prozent von den S&P 500 Unternehmen die Zahlen veröffentlicht haben, aber es dürfte jetzt der größte und vor allem auch die wichtigsten Unternehmen, die sind durch, Gewinnwachstum rund 27%, also sehr viel. Wenn man dann auf die Tech-Unternehmen schaut, oder sind wir bei 60% bei den Mag 7. Und dann, und das hat sich ein bisschen anders dargestellt, wie ich das am Anfang vielleicht gedacht habe, oder dass die Gewinne sich auch auf die anderen Unternehmen verteilen. Die haben schon auch Gewinne gemacht, aber wenn man dann sich eben neben den Mag 7 die anderen 493 anschaut, sind wir dann bei 16%, ist immer noch gut, oder Gewinnwachstum gleich zum ersten Quartal 2025. Aber das ist alles soweit solide. Und ja, und wenn wir dann schauen, oder ja, es gibt gewisse Sektoren, und das ist dann vielleicht ein bisschen das zweite Thema, das ein bisschen behandelt wird, oder was ich zumindest selber wahrgenommen habe, dass es wahrgenommen wird, so das Thema Party It's Like 1999 Again, oder einfach wieder eine technologiegetriebene, vielleicht Spekulationsblase, das dann du nachher noch ein, zwei interessante Charts. Das kann schon sein, oder? Alles, was jetzt AI ist, das hat extremen Auftrieb gehabt. Aber wenn man dann wieder eben davon ein bisschen zurückgeht, und das ist dann eben für uns relevant, sehen Sie auf dem nächsten oder auf dem aktuellen Chart jetzt, oder wenn man mal die weltweit die Regionen aufteilt, oder USA, Europa, Schwellenländer, Asien, Japan und dann auch weltweit aggregiert. Woher kommen die Gewinne im Aktienmarkt? Und das kann man eigentlich in drei Bereiche aufteilen. Dividenden, oder ich meine nicht die Gewinne am Aktienmarkt, ich meine die Gewinne der Aktien, oder nicht die Gewinne der Firmen. Woher kommt die Performance meiner Aktien im Depot? Da gibt es eigentlich drei Hauptquellen, das sind die Dividenden, oder die ausbezahlten Gewinne, dann die einbehaltenen Gewinne, also die Unternehmensgewinne, eben die, wie ich gesagt habe, stark gewachsen sind. Und dann halt auch noch, im Englischen nennt man das Multiple Expansion, einfach die Erhöhung der Bewertung, oder weil einfach Aktien teurer werden, weil sie einfach stärker nachgefragt werden. Und wenn man hier die Aufteilung anschaut, oder die Gewinne dieses Jahr eigentlich durchs Band über alle Regionen, kommen hauptsächlich aus den Gewinnen und den Dividenden. Die sind, solange sie positiv sind, immer ein Gewinnbeitrag. Und eigentlich die Bewertung hat eher abgenommen. Oder, und das spricht immerhin, wenn man es jetzt ganz breit anschaut, jetzt eben aus diesen einzelnen Sektoren, Tech-Sektoren, AI-Sektoren abgesehen, muss man immerhin sagen, ja, die Bewertungen oder die Aktienmärkte sind in dem Sinn gesund, oder? Es ist fundamental getrieben, weil halt die Unternehmen starkes Gewinnwachstum ausweisen. Und eigentlich, oder es muss auch nicht immer so sein natürlich, aber eigentlich, wenn man da jetzt von Blase und so weiter spricht, ja, vielleicht in einzelnen Sektoren, wie gesagt, Marco kommt da nachher noch dazu, aber eigentlich sieht man, oder immer später im Zyklus verschiebt sich dann das, oder wenn die Gewinne, ja, die nehmen schon noch zu, vielleicht nicht mehr so stark, aber dann am Schluss übernimmt dann vor allem die Devaluation, oder dass dann einfach immer mehr gezahlt wird, oder, und sich dann eigentlich die Bewertungen vom Fundamentalen anfangen loszulösen. Und im Moment sieht man das zumindest noch nicht so. Was ist da dein Eindruck, Marc, oder deine Gedanken zu dem eben Gesagten von mir? Macht das irgendwo noch Sinn, oder ist das, denkst du, nein, das sehe ich überhaupt nicht so?
Also es macht schon Sinn, oder? Also ich gehe mal da noch eine andere Folie, oder ich blende da mal eine andere Folie noch ein. Also im Grundsatz ist es so, oder? Die Bewertungen, die sind ja, und das ist wichtig zu verstehen auch, oder? Aufgrund dieses eben enormen Gewinnwachstums sind die Bewertungen eben nicht gestiegen, sondern, ich glaube, ungefähr gleich geblieben oder sogar leicht eben gesunken. Und das ist jetzt schon interessant, oder? Dass wir jetzt eigentlich bewertungstechnisch oder kurstechnisch natürlich viel, viel höher stehen als noch Ende März, aber trotzdem eigentlich die Bewertungen gleich oder sogar leicht niedriger sind. Und das kann man vielleicht schon als gewisse Beruhigung auch aufnehmen. Nichtsdestotrotz denke ich doch jetzt diese enormen Anstiege, die wir da in so kurzer Zeit, also weniger Tage eben auch gesehen haben, vor allem getrieben durch den ganzen Halbleitersektor, Das ist schon enorm und ich bin da schon immer auch ein bisschen kritisch, oder bei solchen parabolischen Anstiegen, solchen Fahnenstangen im Prinzip auch, oder ob das Ganze dann auch nachhaltig ist. Und ja, aus aktueller Optik würde ich wahrscheinlich diesen ganzen Geschichten vielleicht doch nicht mehr hinterherrennen jetzt quasi, sondern eben wenn wir hier die Charts anschauen, ich habe da mal Charts mitgebracht, eben vom Halbleitersektor aus Amerika, also im sogenannten SOX-Index und dann aber auch vom koreanischen Index, von KOSPI, über den haben wir uns ja auch schon unterhalten in diesem Podcast. Und dann auch noch eine Unternehmung, die sehr stark momentan profitiert, die Firma SK Hynix, die ja eben genau in diesem Bereich tätig ist, zusammen mit anderen, Samsung und Micron Technology. Ich glaube, das sind so die größten Profiteure momentan. Oder? Und wenn wir diese Anstiege einfach auch anschauen, insbesondere jetzt eben seit Ende März, also im April und jetzt auch wieder weiter im Mai, da muss man sagen, halt so Anstiege im Bereich zwischen 50-60% sind schon enorm und die Welt hat sich jetzt nicht komplett verändert. Also von dem her, ich glaube, das kann natürlich durchaus auch noch ein bisschen weitergehen, die ganze Geschichte. Also es ist jetzt nicht irgendwo meine Erwartungshaltung, dass man jetzt da, dass wir sofort da in eine Korrektur übergehen. Aber ich glaube, das Ganze ist schon ein bisschen auch heiß gelaufen, sage ich jetzt mal, und es riecht einfach immer, oder solche krassen Anstiege, solche starken Anstiege in nur so kurzer Zeit, oder ich glaube, das wird irgendwann dann auch mal dazu führen, dass das Ganze auch wieder mal in die andere Richtung gehen muss, oder? Weil es sind immer so die Themen dann Produktion oder Produktionsengpass, aber dann vielleicht schlussendlich dann auch Thema Überproduktion irgendwann mal. Und also keine Glaskugel, aber es bleibt spannend, oder wie es da weitergeht. Und ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, aber ich persönlich würde jetzt sicher diesem ganzen Halbleitersektor, wo ich auch immer wieder gefragt werde, ja, soll man jetzt da noch reingehen und so weiter, geht das noch viel, viel weiter. Ich wäre da sicher ein bisschen zurückhaltend, jetzt das Ganze noch zu kaufen. Aber ich glaube, wenn man schon dabei ist, dann kann man wahrscheinlich die Welle auch noch ein bisschen weiter reiten. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich, oder kaufen auf keinen Fall, oder dass wenn man da dem FOMO erliegt, dann ist das, glaube ich, ziemlich sicher ein Anlagefehler. Wenn man dabei ist, schön, dann würde ich mich mal darum kümmern oder mir Gedanken machen, Gewinne mitzunehmen. Ich hatte gerade letzte Woche ein Kundenmeeting mit Vater und Tochter. Und beide hatten auch den Semi, unter anderem ETF. Ich weiß nicht genau welchen, aber sie hatten Semis. Und ja, mega Freude an der Performance, super, oder? Und mal schauen, wenn ich die dann wiedersehe, ob sie dann auch mal Gewinne mitgenommen haben, oder? Das ist dann vielfach dann das Problem. Ja, man ist mal in so einem Run dabei und irgendwann übernimmt dann vielleicht die Gier und irgendwann, ja, sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen den Marktgöttern dankbar zeigen und auch mal Gewinne mitnehmen. Gerade bei solchen Anstiegen, die sind sicher nicht nachhaltig. Wie lange es noch weitergeht, auch keine Ahnung. Aber wir sind hier sicher eher am Ende eines zumindest kurzfristigen Aufstiegs. Ja, dann kann es vielleicht eine Korrektur geben, 10%, 20%, 30% und dann eine Konsolidierung und dann immer noch weitergehen, auch möglich, aber ja, ist sicher keine nachhaltige Bewegung. Oder 60% in einem Jahr für einen Index, nicht für eine einzelne Aktie, auch wenn der Index von wenigen Aktien getragen ist, ja, das ist dann irgendwo reine Mathematik, oder dass das nicht immer so weitergehen kann. Ja gut, und vielleicht dann schließen wir dieses Thema mal ab, oder? Und ja, 99 again, ja vielleicht, aber Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich und vielleicht sind wir erst am Anfang von 1999, also wirklich so, ja, April, Mai und wie wir alle wissen, oder das Peak dort im Nasdaq, das war dann im März 2000, also vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Quartale, wie der Bullenmarkt weitergeht und wie er vielleicht grundsätzlich weitergeht oder was wir auch die nächsten Folgen über das Jahr so weiter ein bisschen immer verfolgen werden. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, oder? Die Saisonalität im Markt. Und da sind wir ein bisschen vielleicht übereingekommen. bei den einzelnen Monaten, da war unsere Meinung ein bisschen geteilt, ist das relevant oder nicht. Aber wo wir einer Meinung sind, ist, dass die Präsidentenzyklen, die haben durchaus einen Effekt auf die Aktienmärkte. Das lässt sich auch irgendwo ökonomisch rational herleiten. Und was man da sieht, oder hier der Chart der S&P 500 über die letzten fast 100 Jahre, die jährliche Zyklizität im Zwischenwahljahr. Da sieht man, oder eigentlich ab Mai, Ende April eine schlechte Entwicklung, bis dann die Wahlen Anfang November stattfinden und danach dann eine Rallye, die dann schön in die Jahresendrallye übergeht und dann gestrichelt der momentane Verlauf. Hier einfach ein Update. Und was man hier vielleicht sieht, schon eine gewisse Parallelität, vielleicht zeitlich einfach verschoben. Und ich würde jetzt sagen, dass quasi das saisonale Muster ist immer noch nicht devalidiert worden, sondern man könnte vielleicht sagen, ja, durch den Krieg ist halt dieser Anstieg, den man normalerweise sieht, bis in den Mai ein bisschen nach hinten verschoben worden und jetzt halt auch die Rallye ein bisschen nach hinten verschoben worden und es ist ja immer noch Mai und könnte immer noch ein bisschen korrigieren. Wir werden das die nächsten Wochen immer noch ein bisschen weiter verfolgen und dann vor allem, je näher wir den Zwischenwahlen kommen, die dann Anfang November stattfinden, wie sich dann die Märkte bis dahin entwickeln und vor allem, wie sie sich ab dann weiterentwickeln werden. Was ist dein Take hier, Marco?
Ja, also das sehe ich ähnlich, oder das haben wir schon letztes Mal auch schon angesprochen. Also ich glaube auch, oder es hat einen gewissen Einfluss und momentan haben wir diesen Einfluss vielleicht noch nicht, oder? Aber es kommt, oder das Datum, oder, kommt näher von diesen Midterm-Wahlen. Ich glaube, das könnte einfach schon eben für eine gewisse Verunsicherung noch sorgen. Und das könnte dazu führen, also ich sage mal im Grundsatz über das ganze Jahr, oder, ist es positiv zu werten. Und ich bin auch persönlich positiv eingestellt und kommuniziere das auch entsprechend. Aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, oder, dass wir jetzt im Laufe über die nächsten Monate da vielleicht eben dann auch nochmals ganz gute Einstiegsgelegenheiten bekommen für den Aktienmarkt. Also das heißt eben konkret, dass wir vielleicht auch hoffentlich ein bisschen, oder, da auch mal ein bisschen Luft ablassen können und dass es dann eben wieder Möglichkeiten Richtung Frühherbst gibt, wo es dann eben auch wieder Einstiegsmöglichkeiten gibt, oder? Und ich persönlich warte auch ein bisschen auf das, oder, dass wir hier Möglichkeiten bekommen. Und ich denke, wir sollten und werden das weiterhin beobachten, ob es auch dieses Jahr eigentlich in diesen Midterm-Zyklen weitergeht und eben vielleicht auch mal jetzt ein bisschen schwächer reinkommt, oder was irgendwie, wie schon gesagt, glaube ich, gut wäre, oder? Und dann können wir dann sicher auch eben mal darauf eingehen, nicht nur, wie lange geht das einfach weiter gegen oben, sondern vielleicht mal die Diskussion führen, ist es jetzt interessant, wieder Einstiege zu wagen in den Markt. Und eben, ja, ich denke, es ist sehr, sehr spannend. Ich bin auch überzeugt, dass das Ganze einen gewissen Einfluss hat. Und ich glaube, es dürften jetzt sehr, sehr spannende Monate da folgen. Und wir bleiben da dabei, oder? Und werden, glaube ich, diesen Chart oder diesen Verlauf dann auch immer wieder ein bisschen aktualisieren, dass wir das weiter ein bisschen tracken können, ob wir da, ja, wie quasi in den früheren Jahren oder im Durchschnitt wie in den früheren Jahren, auch dieses Jahr vielleicht wieder ein bisschen schwierigere Sommermonate dann auch sehen und dann wieder den Richtungswechsel dann bei den Wahlen oder kurz vor den Wahlen sehen, wie das eben in der Vergangenheit der Fall war hier in dieser Saisonalität.
Ja, absolut. Oder ist für mich selber auch jetzt interessant, ist nicht hundertprozentig relevant. Oder ich habe jetzt nicht wegen dem Aktienverkauf, ganz im Gegenteil, wir sind immer noch voll investiert. Aber einfach um zu beobachten und vor allem, ich glaube, wie du gesagt hast, oder Einstiegsmöglichkeiten, ich denke schon, dass sehr viele Leute gerne mehr investiert sein wollen, aber es nicht sind, halt weil sie im ersten Quartal vielleicht dann auch spät verkauft haben, weil sie Angst haben oder die Unsicherheit einfach sehr groß ist und jetzt müssen sie schauen oder zuschauen, wie die Kurse ja wirklich sehr, sehr stark gestiegen sind seit Ende März und da müsste man dann eigentlich fast jede Gelegenheit zum Kauf nutzen, ob die Korrekturen dann so stark werden. Ja, bleibt abzuwarten, aber ja, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Dann vielleicht noch ein ganz letztes Thema oder auch wieder Frage Bewertung. Sind wir überbewertet? Hast du noch einen interessanten Chart mitgebracht, Marco, aus einem einzelnen Marktsegment? Was hast du uns da mitgebracht?
Genau, also das Ganze kam aus einer Zuschauerfrage. Es geht es um den Schweizer Immobilienmarkt beziehungsweise um den Schweizer Immobilienfondsmarkt. Und das ist ja auch ein sehr beliebtes Anlagevehikel in der Schweiz. Sieht man übrigens auch eben bei vielen Vermögensverwaltern, bei vielen Banken, die das Ganze auch entsprechend einsetzen im Portfolio, also Schweizer Immobilienfonds. Und auch bei uns setzen wir eine relativ kleine Quote allerdings, aber eine Quote Immobilienfonds ein in den Portfolios. Und was man hier einfach beobachten kann, ja, schon ein bisschen länger muss man sagen, dass wir hier ja natürlich auch positive Entwicklungen gesehen haben, insbesondere in den letzten 3 Jahren war die sehr positiv beim Schweizer Immobilienmarkt. Natürlich hier angetrieben durch tiefe Zinsen, erhöhte Nachfrage, aber ich glaube insbesondere vor allem auch durch den Anlagenotstand, den wir eben auch haben in der Schweiz, also weil wir eben keine oder sehr tiefe Zinsen haben, führt das natürlich dazu, dass man irgendwo Alternativen vor allem auch sucht zu den Bonds. Und da kommen immer mehr auch Schweizer Immobilien ins Spiel. Was ich oder warum ich das Ganze sehr, sehr interessant finde, und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Hintergrund der Frage, ist die ganze Bewertung. Und zwar sieht man eben auf dem Chart einerseits mal die Entwicklung des Schweizer Immobilienfondsmarkts, also des Index, der SWIT oder der SXI Real Estate heißt der ganze Index, mit einem sehr positiven Verlauf über die letzten Jahre zu einem Zwischenkorrektur im Jahre 2022, weil wir da ja eben das ganze Zinsthema hatten und dann eigentlich alle Anlageklassen ja entsprechend dann auch eingebüßt haben. Und so war es auch bei den Immobilienfonds. Aber seit 2022 war die Entwicklung eben sehr positiv. Was wir aber auch sehen, ist, dass man, wenn man in diese Anlageklasse investieren möchte, dann muss man einen gewissen Aufpreis bezahlen in Form eines Achos. Und das ist im Prinzip die Differenz zwischen dem Net Asset Value, also dem effektiven Immobilienwert und dem aktuellen Kurs. Und das kommt eigentlich so zustande, wenn natürlich die Nachfrage hier zunimmt, dann steigt im Prinzip auch dieses sogenannte Acho, weil Immobilien können ja nicht von heute auf morgen einfach neu gekauft werden. Und wenn dann natürlich immer einerseits die Kurse steigen, aber andererseits auch neues Geld zufließt, dann steigen eben diese Achos in die Höhe. Und wenn wir das mal ein bisschen mit der Vergangenheit anschauen, dann muss man sagen, die sind schon sehr hoch im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Also der langjährige Durchschnitt liegt irgendwo etwa im Bereich zwischen 18% und 20%. Und aktuell sind wir ja deutlich über 35%. Und im Peak vor 2022 waren wir schon mal ungefähr da mit diesen Archers, sogar noch leicht höher, etwa bei 40%. Und ich glaube, da darf man auch berechtigterweise schon auch die Frage stellen, ist das noch ein attraktives Einstiegsniveau? Kann sich auch die Frage stellen, sollte ich hier mal Gewinne realisieren in diesen Immobilienfonds? Ich bin da der Meinung, solange auf der Zinsseite sich nichts ändert, in der Schweiz wahrscheinlich nicht unbedingt, sollte man da jetzt noch wahnsinnig viel zusätzliches Kapital einbringen, auch da wäre ich eher zurückhaltend. Aber da bin ich jetzt auch gespannt auf deine Meinung, Christian. Also einerseits mal setzt ihr auch Immobilien oder die Anlageklasse Immobilien ein in euren Vermögensverwaltungsmandaten? Ist das ein Thema? Beziehungsweise wie siehst du die aktuelle Bewertungssituation da? Also eben von meiner Seite her, also deutlich erhöht, oder? Mit einem deutlichen Aufpreis und so die ganz große Performance-Entwicklung, auch wenn die Immobilienpreise natürlich nach wie vor weiter ansteigen in der Schweiz, sehe ich jetzt nicht mehr in diesen Produkten. Aber als Stabilisator in einem Portfolio macht es für mich eben trotzdem Sinn. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung.
Ja, das, da machst du natürlich ein riesen Fass auf, oder? Du hast ein paar Fragen gestellt. Die Bewertung, ja, das ist immer so. Bewertung ist grundsätzlich eher für uns zumindest ein schlechter Timing-Indikator. Die Bewertung kann noch weiter steigen. Mhm. Was man auf diesem Chart auch sieht, oder ein Acho ist eigentlich etwas, das in diesem Markt dazugehört, oder man sieht auch die gestrichelte Linie des 10-jährigen Durchschnitts des Achos, das ist ein bisschen unter 20%, oder? Und das hat, wie du mir das auch erklärt hast, vor allem damit zu tun, das ist eigentlich dann die Liquiditätsprämie, die man zahlen muss, oder? Weil die einzelnen Immobilien, oder, sind illiquide Investments, und wenn man das halt liquide macht, beziehungsweise wenn man das Direct Investment macht, ja, dann hat man die Illiquiditätsprämie oder eine Mehrrendite, und die hat man halt dann, wenn man einen Fonds hat, der liquide ist und handelbar, über ein ETF zum Beispiel, natürlich nicht mehr. Und das ist dann in einem gewissen Sinn gerechtfertigt. Und ja, das ist dann halt eine Frage des Marktes, oder? Und auch immer die Frage der Opportunitätskosten beziehungsweise der Alternativen. Ja, ist, wenn man jetzt zum Schluss käme, man hat jetzt 15% Schweizer Immobilien im Depot, ja, ich will die verkaufen, weil die Bewertung zu hoch ist. Also was mache ich dann? Semiconductors, also Halbleiter kaufen, oder, ja. Oder was kaufe ich dafür, was vielleicht dann wenig bewertet ist, ja. Und das dann auch von der Anlageklasse noch ähnlich ist, oder Immobilien ist immer so ein bisschen Substitut in der Schweiz, ja, so ein bisschen ein Anleihen-Substitut, oder, weil man halt keine Zinsen kriegt und Immobilien immer noch als relativ stabil und so weiter gelten. Aber wenn man halt dann die Marktschwankungen, und jetzt komme ich zur zweiten Frage, ob wir das verwenden, anschaut, oder, das ist dann ein anderes Asset, wenn man die einzelne Immobilie besitzt und die dann vielleicht vermietet, oder, die schwankt dann nicht, weil sie nicht jeden Tag bewertet wird, aber sobald ich die dann liquide mache, am Markt handelbar, ja, dann hast du die Schwankung drin, und weshalb wir dann Immobilien eigentlich in den Mandaten fast grundsätzlich nicht verwenden, ist, ja, wenn ich dann die Korrelation anschaue mit anderen Cashflow-Assets, ja, dann sehe ich halt logischerweise, oder, wenn ich jetzt den Immobilien-ETF, einen Schweizer Immobilien-ETF nehme, aber das kannst du das Gleiche auch für Europa und europäische Aktien, für USA, US-amerikanische Aktien anschauen, hast du halt eine hohe Korrelation, oder? Es ist nicht genau das Gleiche, ist dann eher vergleichbar mit einem ebenfalls zinssensitiven, defensiven Aktiensektor. Da käme zum Beispiel der Versorgungssektor in Frage, oder, und da haben wir dann deshalb nicht eine höhere Diversifikation im Portfolio, weil wir dann noch Immobilien kaufen. Ist ein bisschen der Klassiker in den Bankmandaten, das sieht man dann, oder, aber das ist dann eher ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen um ein bisschen zu verdecken, hey, wir haben die Aktienquote, oder wenn man ein ausgewogenes Mandat anschaut, ja, 55% Aktien, ja, die ist dann ausgeschöpft, die Quote, weil halt die Zinsen tief sind und so, dann will ich nicht alles in Bonds reinhauen, ja, dann nehme ich noch 5 oder 10% Immobilien, um das ein bisschen wie zu kaschieren, aber eigentlich habe ich dadurch einfach die Aktienquote erhöht, oder, ein bisschen pauschal gesprochen, und das ist der Grund, weshalb wir eigentlich Immobilien, da haben wir keinen Mehrwert, oder, weil wenn wir bullish sind auf Aktien, ja, dann kaufen wir halt Aktien, das ist dann auch ein bisschen die Frage von den Sektoren, aber da will ich dann keinen defensiven Sektor haben, oder, wie zum Beispiel Versorger oder Immobilien, und wenn ich keine Aktien haben will, ja, dann will ich auch keine Immobilien haben, dann verkaufe ich sie einfach, oder, das ist ein bisschen so generell gesprochen. Wir haben in gewissen Cashflow-Mandaten, oder, wo es um die Dividenden, Coupons und so weiter geht, wo man wirklich einen Cashflow generieren will, haben wir auch einzelne Immobilienaktien dabei, aber das ist dann wirklich so quasi die Ausnahme, die Regel bestätigt.
Okay. Genau. Gut, super. Also ich glaube, eben auch da, also es bleibt schon auch spannend zu beobachten, oder, weil es einfach eine gewisse Relevanz hat. Schon,
ja, sicher. Oder ich will damit nicht sagen, dass der Markt Mist ist oder so, hat wirklich mit unserem spezifischen Anlageansatz zu tun, dass wir das nicht haben, aber Immobilien ist wichtig, oder, jeder Mensch wohnt in einer Immobilie zumindest. Ja. Und in der Schweiz, oder, ist es schon seit Jahren speziell, oder, wegen dem Anlagenotstand, und wir haben auch eine hohe Zuwanderung, oder, die diesen Markt befeuert, und also wenn man da Immobilienbesitzer war in den letzten 10, 20 Jahren, oder, da hat man nichts falsch gemacht, oder, da nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ja gut, dann Marco, wenn du nichts mehr hast, ich sehe jetzt gerade, wir sind knapp bei 30 Minuten, dann mache ich hier noch den Finish. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauer und Zuhörer, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, immer auf info@ringthebell.ch E-Mail schreiben, auf unsere Webseite ringthebell.ch und sonst überall, wo es Podcasts gibt, bitte auch immer weiterteilen, dass dieser exponentiell wachsen kann. Ich sage das so lange, bis ich eine Unterlassungserklärung vom Finanzfabio kriege. Nein, vielen lieben Dank und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir gestärkt aus den Ferien zurückkommen.
Sehr gut, danke vielmals. Alles Gute und bis bald.